Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. An einem Tag, an dem die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf einen Höchstwert von über 11.000 gestiegen ist. Der Chef des Robert-Koch-Instituts hat die Lage heute als ernst bezeichnet. Dazu gleich mehr. Jetzt gerade sitzen Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammen und verhandeln über einen möglichen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Und nach einer mutmaßlich islamistischen Messerattacke in Dresden haben die Sicherheitsbehörden vor Ort ihr Vorgehen verteidigt. Auch das ist gleich Thema bei uns. Der Hintergrund um 18.40 Uhr beschäftigt sich mit der Frage, wie die EU ihre Klimaschutzziele erreichen will. Im Sommer konnte man fast den Eindruck haben, die Zeit der harten Einschränkungen ist endgültig vorbei, die Corona-Situation ist im Griff. Jetzt allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Jeden Tag gibt es neue Meldungen von immer mehr Risikogebieten, von überlasteten Gesundheitsämtern und von Rekordinfektionszahlen. Heute waren es ja über 11.000 gemeldete Neuinfektionen und einer davon, wie gestern Abend bekannt wurde, ist Gesundheitsminister Jens Spahn. Über die aktuelle Pandemielage und die politischen Konsequenzen berichtet Volker Fintermer.
Im europäischen und auch im internationalen Vergleich liegt Deutschland nach wie vor auf einem der hinteren Plätze. Aber das ist kein wirklicher Trost, sondern für RKI-Präsident Lothar Wieler ein Grund, sich mahnend an die Öffentlichkeit zu wenden.
Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Aber derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
11.287 Neuinfektionen melden die Gesundheitsämter heute. Aber noch sind es überwiegend junge Menschen, die sich infizieren, die oftmals einen milden Verlauf der Infektion erleben, weshalb die Behandlungen in den Krankenhäusern sich immer noch auf einem überschaubaren Niveau bewegen. Das kann sich, Wieler zufolge, aber schnell ändern, zumal derzeit vor allem private Begegnungen und Feiern als der wesentliche Motor der Infektionsausbreitung gelten. Demgegenüber spielen Übernachtungen in Hotels oder Ferienwohnungen oder der öffentliche Nah- und Fernverkehr eine ungleich geringere Rolle.
Wenn wir uns an die AH+L-Regeln halten, wenn wir also umsichtig sind, besonders auch in geschlossenen Räumen, dann stecken wir uns weniger an. Und das ist die gute Nachricht. Wir können viel dazu selber beitragen, Anstecken zu verhindern.
Und für die Öffentlichkeit, da wo sich viele Menschen begegnen, sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unabdingbar, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Auch die Schulen spielen derzeit keine große Rolle und sind anders als in einer Grippewelle bislang keine Treiber bei den Corona-Ausbrüchen.
Klar ist, je stärker die Fallzahlen in Deutschland steigen, desto häufiger werden auch Schulen betroffen sein.
Im Deutschlandfunk hatte sich am Morgen die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig, dafür ausgesprochen, dass Schulen und Kitas in der Corona-Krise möglichst nicht geschlossen werden.
Wir werden natürlich immer auch Maßnahmen entsprechend nachsteuern, aber es ist so wichtig, dass Kinder und Jugendliche in die Schule gehen können, dass auch Eltern diese Planungssicherheit haben, dass man im Präsenzunterricht miteinander lebt und lernt, dass wir das nicht einfach, ich sag mal, hinten dran stellen können.
Einem neuen Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern mit noch schärferen Maßnahmen, sobald dieser Wert überschritten wird, wie dies der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gefordert hatte, erteilte Wieler heute eine klare Absage.
Also wenn Sie irgendwo Hochwasser haben, dann tun Sie ja nicht auch plötzlich die Hochwassermarke höher. Ihre Dämme haben nur eine gewisse Höhe. Wir sollten uns schon an diesen Werten weiter dran halten, weil die unsere Maßnahmen wirklich stark beeinflussen. Und wenn es dann drüber geht, müssen wir eben versuchen, stärker dagegen zu arbeiten. Aber dadurch, dass man Grenzwert anpasst, vermindert man ja nicht die Problematik.
Und den Gesundheitsämtern riet Wieler, trotz der zunehmenden Probleme bei der Nachverfolgung durchzuhalten und weiterzumachen. Und zudem mahnte der RKI-Präsident ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern an. Das tat am Nachmittag auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Pläne zur Verlängerung der Wirtschaftshilfen für besonders betroffene Unternehmen in Aussicht gestellt hat.
Wir können uns in dieser angespannten, ja teilweise dramatischen Situation einen Flickenteppich unterschiedlicher und widersprüchlicher Regelungen nicht leisten.
Altmaier hatte zuvor betont, dass es für die Bundesregierung nach dem Kontakt zum gestern positiv getesteten Gesundheitsminister Jens Spahn keine Sonderregelung gebe, zumal alle bisherigen Schnelltests negativ waren. Derweil geht es Gesundheitsminister Jens Spahn nach Angaben seines Ministeriums gut. Er habe Erkältungssymptome, aber kein Fieber. Erkenntnisse, wo sich der Minister angesteckt haben könnte, gibt es bislang noch keine.
Volker Finthammer zur aktuellen Corona-Lage. Im Frühjahr während des Lockdowns ist es ja zu einer Art Ritual geworden, jeden Abend für die zu klatschen, die sozusagen den Laden am Laufen halten, also für Pflegekräfte, für Verkäufer, Busfahrerinnen und so weiter. Und da war dann viel die Rede davon, dass es oft gerade für diese Jobs zu wenig Geld und zu wenig Anerkennung gibt. Jetzt fordern einige dieser Berufsgruppen genau das ein, also höhere Löhne. Allerdings klatscht mittlerweile niemand mehr und debattiert wird momentan auch eher darüber, ob es nicht verantwortungslos sei, in so einer Krisensituation wie momentan zu streiken. Gerade in diesen Stunden läuft die dritte Verhandlungsrunde über einen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und Christoph Richter fasst den aktuellen Stand zusammen.
Einige Dutzend Demonstrierende haben sich heute Morgen vor dem Potsdamer Tagungshotel versammelt. Alle haben Ratschen in der Hand. Sie hätten in der Pandemie Außergewöhnliches geleistet, heißt es. Das müsse jetzt honoriert werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr hier seid. Wir haben gestreikt mit Abstand und trotzdem wirkungsvoll. Und das gibt Mut und das gibt Schwung für den jetzt beginnenden Verhandlungstermin.
Verdi-Chef Frank Wernicke zeigt sich kämpferisch und betont vor den nach Potsdam gekommenen Arbeitnehmern, dass die Vorstellungen der Tarifparteien noch weit auseinanderlegen.
Wir haben registriert, dass es ein erstes Angebot der Arbeitgeber gibt, was allerdings völlig unzureichend ist. Sie wollen in 3 Jahren nicht einmal die Preissteigerungsrate ausgleichen und insbesondere das, was für die Pflege angeboten wird, ist beschämend, ganze 50 Euro. Pflegezulage.
Mit dem Tonfall der Gewerkschaftsseite könne er wenig anfangen, sagt Ulrich Mettke, der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite. Man habe ein realistisches Angebot gemacht mit einer Lohnerhöhung von 3,5% in 3 Jahresstufen sowie einer Corona-Sonderzahlung von 300 Euro und gesonderten Zuzahlungen für Pflegekräfte.
Für eine Intensivschwester sind wir bereit, 8% mehr Gehalt auszugeben. Weil es auch notwendig ist. Wir sehen das jetzt in der Pandemie und wir hoffen natürlich, dass wir am Ende des Tages dann ein Ergebnis haben, was für beide Seiten passt.
4,8% mehr Lohn und Gehalt für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund. Mit einer Tariflaufzeit bis Ende 2021. Geringverdiener sollen monatlich mindestens 150 Euro mehr in der Tasche haben, fordert Verdi-Chef Frank Wernicke.
Wir haben ja deshalb sehr unterschiedliche Vorstellungen bezogen auf die Laufzeit, weil die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, insbesondere muss man da die Kommunen nennen, von völlig unterschiedlichen Zukunftsbetrachtungen ausgehen wie wir. Während wir die Chance auf eine wirtschaftliche Erholung sehen, während wir das aktuelle Steuergutachten zugrunde legen, das aussagt, dass die Kommunen bereits Ende 2021 wieder das Einnahmeniveau von vor der Krise haben, gehen die Kommunen von einer lang anhaltenden Durststrecke aus.
Ulrich Mettke, der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, rechnet vor, die Forderungen der Gewerkschaften würden knapp 6 Milliarden Euro kosten, Geld, das nicht da sei.
Und wir können nur Gehälter zahlen aus dem, was wir einnehmen, nicht aus Schulden. Schulden machen und Gehälter zu zahlen, das hat noch nie funktioniert in einer Marktwirtschaft. Also insofern ist der Spielraum gering.
Deutlich wird an dieser Stelle und trotz Corona, Gewerkschaften und Arbeitgeber sind auf Konfrontationskurs. Einzelne Kommunen in Brandenburg warnen bereits vor den Auswirkungen der Forderungen der Gewerkschaften. Kürzungen bei den sogenannten freiwilligen Leistungen wären dann nicht mehr ausgeschlossen, sagt Uwe Meyer, der Sprecher der Stadt Frankfurt-Oder.
Unkalkulierte Mehrkosten gehen immer zulasten der sogenannten freiwilligen Leistungen. Und das betrifft dann in der Tat Bibliotheken, Schwimmhallen und Ähnliches. Also von der Hand zu weisen ist das nicht.
Auch Schul-, Kita- oder Straßensanierungen könnten aufgeschoben werden, heißt es weiter. CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer, der Verhandlungsführer des Bundes, konnte erst im Laufe des späten Vormittags zu den Tarifverhandlungen nach Potsdam kommen. Er hat erst einen Corona-Negativ-Test abgewartet, da er sich im Laufe der Woche im näheren Umfeld des auf Covid-19 positiv getesteten Bundesgesundheitsministers Jens Spahn aufgehalten hatte. Von einem Tarifabschluss wird frühestens am Freitagnachmittag ausgegangen. Es ist aber auch schon die Rede von Anfang kommender Woche. Als mögliche Schlichter kursieren bereits die Namen Herbert Schmalstieg, SPD-Mitglied, langjähriger Oberbürgermeister von Hannover und Ehrenmitglied des Deutschen Städtetages sowie der frühere sächsische Ministerpräsident, Christdemokrat Georg Milbrath.
Der Beitrag von Christoph Richter. Vor mehr als 2 Wochen wurden in Dresden 2 Touristen mit einem Messer attackiert und einer der beiden ist daran gestorben. Erstmal hatte die Tat nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Das hat sich jetzt aber geändert, weil ein junger Syrer als Tatverdächtiger festgenommen wurde. Und der wird als islamistischer Gefährder geführt und wurde erst 5 Tage vor dem Mord aus dem Gefängnis entlassen. Der Generalbundesanwalt hat jetzt die Ermittlungen übernommen und es häufen sich kritische Stimmen, die fragen, wie konnte das passieren? Auf der anderen Seite haben die Ermittlungsbehörden heute ihr Vorgehen verteidigt. Alexander Moritz berichtet.
Detailliert zählen die Vertreter der Sicherheitsbehörden auf, wie sie den radikalisierten Jugendstraftäter Al-Haha einhegen wollten. Psychologische Betreuung, Deradikalisierungsprogramm, Gefährderansprache durch die Polizei. Seit 2017 stufte das Landeskriminalamt den Syrer als islamistischen Gefährder ein. Mehrfach wurde sein Fall im gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern besprochen, sagte der Präsident des sächsischen Landeskriminalamts Petrik Kleine.
Im Ergebnis dieser am 17.07.2020 durchgeführten Analyse wurde die Gefahr, dass der Beschuldigte wieder entsprechende Straftaten, wie er sie schon begangen hat, begehen wird, als hoch eingeschätzt.
Trotzdem wurde Al-Haha nach Verbüßung seiner Strafe aus der Haft entlassen, nur 5 Tage vor dem Mord. Er hatte seit 2017 im Jugendgefängnis gesessen, unter anderem, weil er für die islamistische Terrororganisation IS geworben und Pläne für einen Anschlag in Sachsen vorangetrieben hatte. Während seiner Haft griff er 2-mal Justizvollzugsbeamte an. Seine unverändert islamistische Einstellung war den Behörden bekannt. Nach der Entlassung wurden daher strenge Auflagen angeordnet. Keinen Kontakt zu Personen aus dem islamistischen Milieu, keine Waffen besitzen, sich regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer und bei der Polizei melden. Dirk Münster, Abteilungsleiter des Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrums bei der sächsischen Polizei.
Darüber hinaus wurde der Gefährder zeitweise observiert. Es erfolgte eine Auswertung des Internets, aller offenen Quellen, ob sich der Täter eventuell erneut radikalisiert, ob er Kontakt ins Milieu sucht oder ob er sich Ausrüstung oder Anleitungen beschafft, wie in dem Fall, die zu seiner Verurteilung 2017 geführt haben. In der Zusammenfassung möchte ich sagen, dass wir aus unserer Perspektive alle rechtlich zulässigen Maßnahmen in so einem Fall konsequent umgesetzt haben.
Dazu gehörte auch eine verdeckte nachrichtendienstliche Beobachtung durch das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz. Dessen Präsident Dirk-Martin Christian erklärte, dass der mutmaßliche Täter auch am Tag der Tat selbst observiert worden sei.
Es ist bitter, ja, es ist sehr bitter, wenn wir alle heute feststellen müssen, dass trotz dieser Maßnahmen die schreckliche Straftat nicht verhindert werden konnte. Auch ich möchte den Angehörigen des Opfers mein tiefes Mitgefühl an dieser Stelle aussprechen.
Eine Überwachung rund um die Uhr sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen. Es sei aber ohnehin fraglich, ob die verdeckten Ermittler überhaupt hätten eingreifen können, so der Verfassungsschutzchef, und fügt hinzu:
Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
Neben der Rechtfertigung des eigenen Vorgehens nannte das LKA heute weitere Details zum mutmaßlichen Täter. 2015 war er als Minderjähriger aus Syrien nach Deutschland gekommen und zunächst als Flüchtling anerkannt worden. Dieser Status war ihm wegen seiner Straftaten und seiner Einstufung als islamistischer Gefährder im vergangenen Jahr wieder entzogen worden. Eine bereits verfügte Abschiebung wurde aber nicht vollzogen, weil für das Bürgerkriegsland Syrien derzeit ein Abschiebestopp besteht. Sachsens Innenminister Roland Wöller fordert daher in einem schriftlichen Statement, verurteilte Straftäter oder Gefährder nach Syrien abzuschieben. Bisher konnten sich die Innenminister der Länder auf eine solche Ausnahmeregelung nicht einigen. Rückhalt für die Forderung kam aus den Reihen von Union und FDP. Der CSU-Abgeordnete Michael Kuffer sagte dem Deutschlandfunk:
Natürlich steht die Frage im Raum, wenn wir den Aufenthalt dieses Mannes beendet hätten, wenn wir den Aufenthalt dieses Mannes fügig hinzu beenden hätten können, weil nochmal, ich verweise auf die geltende Rechtslage, wären dadurch natürlich auch Leben gerettet worden.
Die Ermittlungen im Dresdner Mordfall liegen inzwischen bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie geht von einem islamistischen Motiv aus. Der mutmaßliche Mörder hatte in der Dresdner Innenstadt am Abend des 4. Oktober mit einem Messer unvermittelt 2 Männer angegriffen. Die beiden Touristen aus Nordrhein-Westfalen wurden schwer verletzt. Ein 55-Jähriger starb wenig später in einem Dresdner Krankenhaus. Ein 53-Jähriger konnte inzwischen in seine Heimat zurückkehren. Der mutmaßliche Täter sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Zu seinen Motiven oder dem Tathergang macht er weiterhin keine Aussage.
Alexander Moritz über die Entwicklungen nach der tödlichen Messerattacke in Dresden. Dass jeder und jede die Freiheit haben sollte, über das eigene Leben frei zu bestimmen, das ist relativ unstrittig. Anders sieht das aber aus, wenn es um Selbstbestimmung beim Sterben geht. Seit Jahren wird da quer zu den politischen Lagern kontrovers über Sterbehilfe gestritten. Und heute hat sich erneut der Ethikrat damit befasst. Johannes Kuhn.
Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar das 2015 beschlossene Verbot der organisierten Sterbehilfe gekippt, weil es nicht mit dem Recht auf Selbstbestimmung vereinbar sei. Die neue Ethikratvorsitzende Alina Büchs skizzierte bereits vor dem Treffen einen Kernkonflikt, der sich für die anstehende Umsetzung des Urteils ergibt. Die Münchner Medizin- und Forschungsethikerin sagte dem ZDF:
Wir halten das Selbstbestimmungsrecht für sehr wichtig in unserer Gesellschaft und in unserem Rechtssystem. Aber wir wissen auch aus der Praxis, dass nicht alle Sterbewünsche in dieser Art und Weise vorgetragen werden und so stabil sind und so ernsthaft und so wiederholt. Da ist Verzweiflung dabei, da ist sehr viel Angst dabei.
Der Gesetzgeber darf Sterbehilfeorganisationen zwar nicht mehr verbieten, die Praxis aber streng regulieren. Zum Beispiel durch Prüfkriterien, ob ein Betroffener den Sterbewillen frei verantwortlich äußert. Also aus freiem Willen, ernsthaft und nicht als Resultat einer vorübergehenden Lebenskrise. Der Gerontologe Andreas Kruse verwies darauf, dass bei Schwerkranken und Demenzbetroffenen der Sterbewunsch oft eine soziale Komponente habe.
Vielfach ist es gar nicht das Krankheitsgeschehen, sondern vielfach sind es die Antworten, die aus der sozialen Umwelt genommen, gegeben werden und die dem Schwerkranken vielleicht signalisieren, zumindest interpretiert er das so, dass er nur noch eine Last ist, dass er als Kranker gar nicht mehr gebraucht wird.
Kruse warnte davor, dass sich die Prioritäten ändern könnten, statt anspruchsvoller Versorgung am Lebensende dann der begleitete Selbstmord ins Zentrum rücke. Ähnlich äußerte sich der katholische Theologe Franz Josef Bormann, der vor wachsendem Druck auf Kranke und Alte warnte. Solche Positionen wurden intensiv und kontrovers diskutiert. Auch das Karlsruher Urteil selbst trägt Widersprüche in sich. Die Richter hätten zwar das Recht auf Selbstbestimmung betont, so der Jurist Stefan Rieksen. Sie hätten aber auch Gründe gegen die gesellschaftliche Normalisierung der Selbsttötung eingebracht. Daraus ergebe sich, dass der Gesetzgeber bei der Umsetzung Spielraum habe.
Was würde das bedeuten? Es würde auch bedeuten, dass Beratungs- und Hilfsangebote bewusst sich verstehen dürften als bewusste Ermutigung zu einem nicht-suizidalen Umgang mit der Grenzsituation des Suizidwunsches.
Wäre das moralisch angemessen oder staatlicher Paternalismus? Hier gibt es durchaus unterschiedliche Positionen. Der Philosoph Karl Friedrich Gedmann kritisierte, dass Suizidwünsche immer noch pathologisiert würden. Doch ein sterbenskranker Mensch treffe auch auf anderen Feldern voll souveräne Lebensentscheidungen.
Er kann Testamente aufsetzen, die anzuerkennen sind, oder über die Einschulung seiner Enkel entscheiden oder auch die Ehe schließen. Und in all diesen Fällen werden wir nicht sagen, das gilt nicht, weil der Mensch sterbenskrank ist. Und so kann auch ein sterbenskranker Mensch unter Umständen durchaus in anzuerkennender Weise einen Suizidwunsch äußern.
Im Dezember trifft sich der Ethikrat erneut zum Thema Sterbehilfe, dann zu einer Anhörung mit externen Experten.
Johannes Kuhn hat die aktuelle Debatte um Sterbehilfe zusammengefasst. Ein Demokratiefördergesetz, das war vor allem ein Anliegen der SPD. Und Ziel dieses Gesetzes sollte es unter anderem sein, zivilgesellschaftlichen Projekten, die sich für Demokratie stark machen oder die sich gegen Nazis engagieren, eine stabilere finanzielle Basis zu geben. Nun heißt es allerdings, dass es dieses Gesetz nicht geben wird. Panayotis Gavrilis mit den Einzelheiten.
Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey ist die Sache klar.
Nein, ein Demokratiefördergesetz wird mit uns nicht kommen, auch weil wir das nicht für notwendig erachten.
So Frey gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Dirk Wiese, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, kann die Haltung des Koalitionspartners nicht nachvollziehen. Dem Deutschlandfunk sagte er:
Man muss auch deutlich sagen, dass die Union sich nicht weiter bewegt hat, dass es keine Einigung auf ein richtiges Demokratiefördergesetz geben wird. Das ist für mich ehrlicherweise unverständlich. Die Union schwächt hiermit auch den Kampf gegen Rechts.
Mit dem Demokratiefördergesetz, eine langjährige Forderung unter anderem von zivilgesellschaftlichen Organisationen und der SPD, soll der Bund Projekte langfristig fördern. Bisher gibt es vor allem das Programm Demokratie Leben, das bis 2023 auf bis zu 200 Millionen Euro ausgestattet wird. Die Förderung ist hier aber auf wenige Jahre befristet, beklagen Projektträger. Mit einem Demokratiefördergesetz schafft man Planungssicherheit, sagt Farhad Dilmagani vom Verein Deutsch Plus.
Das ganze Know-how, das aufgebaut wird in diesem Bereich, darf nicht immer wieder nach einigen Jahren in Projektruinen verschütt gehen. Deswegen ist es seit Jahren eine zentrale Forderung, dass es ein Demokratiefördergesetz geben muss oder vergleichbare Regelungen, die es erlauben, dass über mehrere Jahre langfristig zivilgesellschaftliche Initiativen und ihr Know-how finanziell abgesichert werden.
Thorsten Frey von der Union bleibt jedoch bei seiner Haltung, ein Gesetz wird es nicht geben.
Eines muss man auch den beteiligten Organisationen sagen, einen Freifahrtschein über 5 oder 10 Jahre für staatliches Geld, das kann es aus meiner Sicht nicht geben, sondern es wird immer notwendig sein, dass die Effizienz und auch der Erfolg von solchen Programmen und Projekten untersucht wird. Und wenn das gewährleistet ist, dann braucht man auch keine Neukonzeption.
Frei ergänzt, gut laufende und effektive Projekte sollen weiter gefördert werden können. Wie das genau funktionieren soll, ohne dass sie sich zum Beispiel neu bewerben unter einem anderen Namen, ist noch unklar. Der Koalitionsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus soll in den nächsten Wochen die Details klären. Die Große Koalition hatte sich zuletzt beim Treffen zwischen Angela Merkel, Horst Seehofer und Olaf Scholz darauf geeinigt, die bisherigen Programme zur Demokratieförderung und Extremismusprävention langfristig abzusichern. Es ginge darum, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wie es heißt. Von einem Gesetz ist allerdings nicht die Rede. Das sei auch nicht nötig, so Dirk Wiese von der SPD.
Eine langfristige Abgesicherung braucht nicht immer ein Gesetz, sondern man muss die Mittel verstetigen. Und von daher werden wir hier einen Weg finden, genau diesen Wortlaut auch umzusetzen.
Ein Demokratiefördergesetz fordert seit langem auch Familienministerin Franziska Giffey. Die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen sei ganz wesentlich, reiche aber allein nicht aus. Es brauche eine stabile Rechtsgrundlage, so eine Sprecherin des Familienministeriums. Die Amadeo-Antonio-Stiftung kritisiert, dass es kein Demokratiefördergesetz geben wird. Dem Deutschlandfunk sagte der Geschäftsführer Timo Reinfrank, Demokratieförderung müsse zur Daueraufgabe gemacht werden, dafür brauche es einen gesetzlichen Rahmen.
Aus unserem Hauptstadtstudio Panayotis Gavrilis. Von Berlin nach Brüssel. Dort sitzt unsere Korrespondentin Bettina Klein und hat heute das Treffen der NATO-Verteidigungsminister verfolgt. Allerdings war es ein virtuelles Treffen, das auch morgen noch weitergeht. Dabei ging es ums Geld, also wie viel die Staaten bereit sind für Rüstung und für Verteidigung zu zahlen, aber auch um Weltraumprojekte. Vor knapp einer Stunde hat sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert und mit ihm startet der Beitrag von Bettina Klein.
Good afternoon to our colleagues in Europe and good morning to our colleagues in North America.
Guten Tag nach Europa, guten Morgen nach Amerika. So klingt eine NATO-Verteidigungsministerkonferenz in Zeiten von Corona. Genau genommen ist es eine Videoschalte an 2 aufeinanderfolgenden Nachmittagen Brüsseler Zeit. Wir stehen vor vielen verschiedenen Herausforderungen für unsere Sicherheit und müssen die Stärke unseres Bündnisses erhalten, so Jens Stoltenberg.
We face many different challenges to our security, so we must keep our alliance strong.
Dazu gehört ein neues Weltraumzentrum, das künftig im rheinland-pfälzischen Ramstein entstehen soll. Das Kommando für die neue Domäne des Alls, die NATO im vergangenen Jahr beschlossen hat. Das Zentrum soll die Weltraumaktivitäten koordinieren, NATO-Missionen und Einsätze unterstützen, unter anderem durch Satellitenaufnahmen und den Informationsaustausch über potenzielle Gefahren verbessern.
It will help to coordinate allied space activities, support NATO missions and operations from space, including with communications and satellite imagery, and protect allied space systems by sharing information about potential threats.
Die Weltraumkommunikation ist einerseits aus dem zivilen Leben nicht mehr wegzudenken, etwa für Navigation oder Datenaustausch. Gleichzeitig hängt aber auch das Militär immer stärker vom Satelliteneinsatz ab, sodass Angriffe im All beide Bereiche empfindlich treffen könnten. Während die NATO einerseits ihre Verteidigung den neuen nuklearen Fähigkeiten Russlands anpassen will, setzt sie zugleich auf Abrüstung und begrüßt die jüngsten Fortschritte über eine Verlängerung des New START-Abkommens zwischen den USA und Russland. Die US-Botschafterin beim Bündnis hatte gestern betont, dass eine Einigung nahe sei. Bei der Verteidigungsfähigkeit nannte Stoltenberg jedoch auch Schwachstellen. Dazu gehöre die kritische Infrastruktur, bei der Mitgliedstaaten angreifbar seien.
Countries like China are investing aggressively in ports and airports, and our telecommunication networks remain vulnerable to attacks from the outside and compromise from the inside.
Länder wie China investieren offensiv in neue Häfen und Flughäfen, so Stoltenberg, und Telekommunikationsnetzwerke bleiben anfällig für Angriffe von außen und Störungen von innen. Auch die Situation im östlichen Mittelmeer war heute Thema. Die NATO glaubt hier mit dem neu gefundenen Streitbeilegungsmechanismus zwischen ihren Mitgliedstaaten Griechenland und Türkei einen wichtigen Beitrag zur Deeskalation zu leisten. Auch wenn es hier vor allem um technische Fragen geht, die zum Beispiel eine unbeabsichtigte militärische Konfrontation vermeiden helfen sollen. Beide Länder, versicherte der NATO-Generalsekretär, sprechen miteinander im Hauptquartier auf täglicher Basis.
Der Beitrag von Bettina Klein, und wir bleiben bei der EU. Jedes Jahr verleiht das Europäische Parlament den Sacharow-Preis an Menschen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte eingesetzt haben. Unter den Preisträgern der letzten Jahre sind zum Beispiel Malala, die pakistanische Kinderrechtsaktivistin, oder der saudi-arabische Blogger Badawi. In diesem Jahr geht der Preis an die Opposition in Belarus, die seit Monaten für Demokratie in ihrem Land auf die Straße geht. Astrid Korall.
Es ist nicht allzu lange her, dass die belarussische Oppositionelle Wola Kowalkowa in Brüssel war und dort eine Botschaft an die EU richtete. Es sei wichtig, unterdrückten Menschen in ihrem Heimatland zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Heute nun setzte das Europäische Parlament ein deutliches Zeichen der Unterstützung, indem es der belarussischen Opposition den renommierten Sacharow-Preis für geistige Freiheit verleiht. Stellvertretend geht der an den Koordinierungsrat um Frauen wie Wola Kowalkowa und Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja sowie Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft, wie Parlamentspräsident David Sassoli erklärte.
Ich möchte den Vertretern der belarussischen Opposition gratulieren für ihren Mut, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Entschlossenheit. Sie verkörpern tagtäglich die Verteidigung der Meinungs- und der Redefreiheit, und das ist es, wofür sich dieser Preis einsetzt.
Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl Anfang August demonstrieren Menschen in Belarus friedlich gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Und das trotz der Gewalt der Sicherheitskräfte. Sassoli nannte sie starke Menschen, die einem sehr mächtigen Gegner gegenüberstünden. Aber sie hätten etwas auf ihrer Seite, das mit roher Gewalt niemals besiegt werden könne. Und das sei die Wahrheit.
Sie sostiene qualcosa che la violenza non potrà mai sconfiggere, cioè la verità.
Dass die belarussische Opposition den Sacharow-Preis erhält, hat viele gefreut. Die Preisträger selbst natürlich. Svetlana Tichanowskaja sprach auf Twitter von einer großen Ehre für alle Belarussen. Für die deutsche Bundesregierung schrieb Sprecher Steffen Seibert, die Verleihung sei ein starkes Zeichen der Solidarität. Und der Europaabgeordnete Michael Gahler von der CDU sagte, das sei ein richtiges Signal zur richtigen Zeit. Der Preis würdige das friedliche Engagement hunderttausender belarussischer Bürger,
die sich für freie und faire Wahlen einsetzen, die einen Dialog bewirken wollen mit dem Regime, um zu einer Neuwahl zu kommen, und die dafür stehen, dass dieses Land und dieses Volk in Umständen leben können, die im 21. Jahrhundert in Europa selbstverständlich sein sollten.
Für den Sacharow-Preis hatten die Grünen im Europaparlament Umweltaktivisten aus Honduras nominiert. Dennoch betonte die Abgeordnete Viola von Kramon, auch ihre Fraktion freue sich nun sehr über die Auszeichnung der belarussischen Opposition. Die sei hoch verdient.
Hoffentlich dient der Preis dafür, dass sie ihrem Ziel näher kommen und dass wir bald eine demokratische Regierung in Belarus sehen.
Ganz offiziell verliehen wird der Sacharow-Preis am 16. Dezember bei einer Feier im Plenarsaal des Parlaments.
Das Abtreibungsrecht in Polen ist jetzt schon extrem restriktiv. Es gehört zu den allerstrengsten in Europa. Die regierende PiS-Partei will es aber noch weiter verschärfen und will zukünftig auch Abtreibungen bei schweren Fehlbildungen von Föten verbieten. Heute hat dazu das Verfassungsgericht eine Entscheidung getroffen, und diese Entscheidung unterstützt die Linie der rechtskonservativen PiS. Damit steht Polen jetzt sozusagen vor einem Komplettverbot von Abtreibungen. Florian Kellermann über das Urteil.
Mit der Entscheidung wird es in Polen weitgehend unmöglich, Schwangerschaftsabbrüche legal vornehmen zu lassen. Denn die meisten der bisher jährlich etwas über 1000 Eingriffe erfolgten mit der Begründung, dass schwere Schäden am Fötus vorlagen. Erlaubt soll ein Abbruch künftig nur noch sein, wenn die Schwangerschaft auf eine Vergewaltigung zurückgeht oder wenn die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist. Hinter dem Urteil steht nach Ansicht von Kritikern die rechtskonservative Regierungspartei Peace. Deren führende Politiker haben sich immer wieder für ein schärferes Abtreibungsrecht ausgesprochen, obwohl die meisten Polinnen und Polen dies ablehnen, wie Umfragen zeigen. Mit ihrem Prüfungsantrag an das Verfassungsgericht habe die Peace nun für ein Abtreibungsverbot durch die Hintertüre gesorgt, so die Kritiker. Die Partei hat durch die Auswahl der Richter in den vergangenen Jahren erheblichen Einfluss auf das Gericht. 3 der Richter sind sogar ehemalige Parlamentsabgeordnete der Partei.
Florian Kellermann über das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zu Abtreibungen. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch ein Hinweis auf unsere Kommentarsendung um 19.05 Uhr. Da hören Sie dann unter anderem Meinungen zur Vergabe des Sacharow-Preises und zur tödlichen Messerattacke in Dresden. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.